ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gestern war nur eine von drei Wahlen diesen September. In zwei Wochen, am 20. September, wird noch in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag und in Berlin das Abgeordnetenhaus gewählt. Von Schwerin und Berlin aus schaut man deshalb nochmal anders und besonders auf die Wahl und die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt. RBB24-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel hat politische Reaktionen in Berlin gesammelt.
Für AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker zeigt der Wahlsieg ihrer Partei in Sachsen-Anhalt vor allem eines. Alle anderen Parteien müssten nun ihren Widerstand gegen die AfD aufgeben und den Wählerwillen respektieren. Vor allem die CDU sei nun in der Pflicht, so Brinker, sich stärker nach rechts zu orientieren, auch in Berlin.
Die CDU schaufelt sich gerade ihr Grab, ihr eigenes. Aber das müssen sie halt selber schauen. Wir haben die Lücke besetzt, die neben CDU und FDP in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten schon entstanden ist. Insofern wird uns das auch weiter zum Erfolg bringen.
Was zumindest die Berliner Christdemokraten allerdings ganz anders sehen. Sie plakatieren an der Parteizentrale in Berlin-Mitte heute groß die Aufforderung: Berlin, bleib stabil.
Das ist ein Appell an alle Berlinerinnen und Berliner, dass nur mit der CDU Extremisten von der Macht ferngehalten werden. Und das ist uns wichtig.
So der kommissarische CDU-Generalsekretär Lukas Krieger, der mit Extremisten allerdings auch die Linke meint, gegen die die CDU in Berlin gerade besonders aktiv Wahlkampf macht. Die Linke wiederum hofft, dass das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt in Berlin eine Gegenbewegung an den Wahlurnen auslöst und Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp versucht, den Widerstand mit ihrer Person zu verbinden.
Ich bin die Antwort auf Sachsen-Anhalt, weil ich glaube, es wäre ein starkes Zeichen, wenn gerade in der Hauptstadt eine Person die Wahl gewinnt, die von der AfD remigriert werden soll.
SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach sieht nun die CDU in der Pflicht, in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit gegen die AfD anzuführen, ohne eigene Abweichler. Das Ergebnis interpretiert Krach auch als Urteil über die Bundesregierung, an der die SPD freilich ebenfalls beteiligt ist.
Wir haben gesehen, dass gestern viele Menschen abgestimmt haben gegen die Bundesregierung und insbesondere aus einem Grund: fehlende soziale Sicherung. Und darüber müssen wir reden. Wir brauchen eine Wende auf Bundesebene. So kann es definitiv nicht weitergehen. Wer das nicht verstanden hat, der versteht die Menschen nicht.
Im Fokus steht nun auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Keine andere Partei hatte sich so offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Nicht im Rahmen einer Koalition, betont der Berliner BSW-Spitzenkandidat Alexander King.
Allerdings bin ich schon dafür, dass man inhaltlich, wenn es Übereinstimmungen an ganz bestimmten Punkten gibt, wenn man eine Mehrheit sucht für ein ganz bestimmtes politisches Projekt und man teilt das, dann sollte man auch natürlich zusammenarbeiten.
Etwa wenn es um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie geht, so King. Blankes Entsetzen hingegen bei Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf. Er zieht aus dem Wahlergebnis vom Sonntag vor allem eine Lehre für Berlin.
Wir sehen im Augenblick, dass wirklich viele Polarisierungen vor allem in diesen Wahlkampf hineinkommen, dass Gegensätzliche hineinkommt. Und genau das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Politik, die Berlin wieder zusammenführt und gemeinschaftlich nach vorne bringt.
Laut aktuellem Berlin-Trend liegen CDU, Linke, Grüne und AfD dicht beieinander. Die SPD verharrt abgeschlagen auf dem 5. Platz. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben alle Parteien ausgeschlossen.
Landespolitikreporter Sebastian Schöbel war das. Auch in Potsdam ziehen die Parteien ihre Schlüsse. Unser landespolitischer Reporter Tobias Hausdorf hat bei CDU, AfD und BSW in Brandenburg sich umgehört.
Etwa 20% Stimmenverlust. Damit ist die CDU größter Verlierer der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Bei so einem Wahlergebnis könne und müsse man intern diskutieren, sagt Jan Redmann, der Landesvorsitzende der CDU Brandenburg. Rücktrittsforderungen in Richtung Bundeskanzler, so aus dem Brandenburger Verband der Jungen Union, weist er aber zurück. Personaldebatten seien jetzt nicht hilfreich. Er schließt für die CDU auch generell aus, mit AfD oder Linken zusammenzuarbeiten. Aber
die Partei, die die meisten Stimmen geholt hat, das ist die AfD in Sachsen-Anhalt. Sie hat den Menschen versprochen, alles wird gut, und sie ist jetzt in der Verantwortung, ihre Wahlversprechen einzuhalten, sie auch einzulösen, und hat die Aufgabe, mit diesem Ergebnis umzugehen.
Das hieße für die AfD zum Beispiel, Koalitionspartner zu finden oder Unterstützung für eine Minderheitsregierung. Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag Brandenburg, will keine Empfehlung abgeben. Regieren oder nicht, das müsse die AfD Sachsen-Anhalt entscheiden. Aber Berndt verspricht Hilfe.
Das, was die da machen werden, das werden wir nach Kräften unterstützen. Ob es mit Personal ist oder mit guten Ratschlägen oder mit Gebeten, das wird man dann sehen.
Berndt schiebt hinterher, eine Minderheitsregierung könnte jedoch schwierig werden. Wenn die AfD regiere, ohne zu liefern, könne das mehr Schaden anrichten, so Berndt. Das Zünglein an der Waage könnte das BSW sein. Bisher haben alle anderen Parteien eine Koalition mit den Rechtsextremen ausgeschlossen. Das BSW in Sachsen-Anhalt hat signalisiert, einem AfD-Kandidaten im Landtag ins Amt des Ministerpräsidenten zu verhelfen. Darauf geht das BSW Brandenburg nicht ein. Der Fraktionsvorsitzende Nils Olaf Lüders plädiert dafür, einen überparteilichen Ministerpräsidenten zu wählen.
Der muss im Parlament gewählt werden, der kann dann mit wechselnden Mehrheiten im Sinne der Menschen in Sachsen-Anhalt regieren. Das ist ja jetzt auch kein Modell, was die Demokratie in Frage stellt.
Wer diese überparteiliche Person sein soll, sagt Lüders nicht. Die Parteien müssten sich grundsätzlich über die Lösung überparteilicher Kandidat einig sein, so Lüders.
Aus der landespolitischen Redaktion Potsdam, Tobias Hausdorff. Der Hackerangriff auf das Berliner Landesnetz war heute Thema im Digitalisierungsausschuss im Abgeordnetenhaus. Berlins Chief Digital Officer Florian Hauer hat die Abgeordneten auf den neuesten Stand gebracht und sich ihren Fragen gestellt. Die Hacker hatten Millionen von sensiblen Daten erbeutet und Lösegeld gefordert. Als Berlin nicht gezahlt hat, wurden die Daten im Internet veröffentlicht. Pauline Pieper aus der RBB 24 Landespolitik mit Einzelheiten.
Es werde noch Wochen dauern, bis die Berliner Behörden die gestohlenen Daten ausgewertet haben, sagte Florian Hauer, Chief Digital Officer in der Senatskanzlei. Zu groß sei die Menge, die nur langsam gedownloadet und überprüft werden könnte. Laut LKA seien 1,2 bis 1,3 Millionen Dateien veröffentlicht worden. Um sie schneller durchsuchen zu können, setze der Senat nun künstliche Intelligenz ein. Die KI identifiziere kritische Dateien, die anschließend von Experten überprüft würden. So könnten die Dateien besser priorisiert werden, sagte Hauer. Zum jetzigen Stand könne er sagen, dass keine Dateien entwendet wurden, die eine Gefahr für Deutschlands nationale Verteidigungsfähigkeit darstellten. Für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, eine der zwei betroffenen Verwaltungen, erklärte Staatssekretär Alexander Slotti, dass rund 1% aller Dateien der Verwaltung von den Hackern entwendet wurden. Da der Angriff früh genug entdeckt wurde, seien allerdings keine Systeme innerhalb der Verwaltung verschlüsselt worden. Beim Umgang mit dem Hackerangriff spitzt sich derweil der Konflikt zwischen dem Bezirk Lichtenberg und dem Senat zu. Hauer sagte, er halte es für grob fahrlässig und extrem ärgerlich, dass sich ein Bezirk weigere, die forensische Untersuchung durch das US-Unternehmen CrowdStrike durchführen zu lassen. Lichtenberg hatte den Zugriff zunächst verweigert aus Sorge, dem US-Unternehmen unbeschränkten Zugang zu personenbezogenen Daten zu geben. Als Konsequenz kündigte Staatssekretär Slotti an, den Bezirk von allen IT-Fachverfahren der Bauverwaltung zu trennen.
Informationen aus der RBB 24 Landespolitik von Pauline Pieper waren das. In einem Umspannwerk in Berlin-Tiergarten hat es vergangene Nacht gebrannt. Nach jetzigem Stand hat es einen technischen Defekt gegeben, der einen Kurzschluss und dann eine Raumexplosion verursacht. Die Stromversorgung war zwar zu keiner Zeit unterbrochen, der Schaden ist dabei erheblich. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik mit Beobachtungen vor Ort.
Die weiße Fassade des Umspannwerkes ist stark verrußt. Die Metallverkleidung zum Teil geschmolzen und abgeplatzt. Vor dem flachen Gebäude steht ein komplett ausgebrannter Transporter und an der Einfahrt zum Gelände haben Dämmstoffe gebrannt. Anwohner zeigen mir Videos von Flammen und schwarzem Rauch, die aus dem Gebäude aufgestiegen sind. Sie erzählen mir, wie Nachbarn sich gegenseitig gewarnt haben. Joy Lewis ist Touristin aus Schottland. Sie hat die Nacht in ihrem Hotelzimmer schräg gegenüber verbracht und erzählt, wie sie vom Feuer geweckt wurde.
Ich habe das Fenster aufgemacht und gesehen, dass die Flammen aus dem Gebäude kamen. Es war so nah dran. Einige Leute aus dem Hotel haben versucht, das Gebäude zu verlassen, weil sie Angst hatten. Aber die Polizei hat sie dann wieder reingeschickt, weil mehr Gefahr durch die Explosion bestand als durch das Feuer selbst. Ich habe zwei große Explosionen gehört. Das war ziemlich beängstigend.
Auf dem Gelände des Umspannwerkes wird seit Jahren ein Tunnel gebaut. Die Arbeiten gehen hier weiter, während die Polizei noch ermittelt. Kriminaltechniker haben lange Zeit Fotos gemacht. Als das Gebäude selbst noch nicht betreten werden konnte, wurden Drohnen in das Innere geschickt. Später flogen sie hier auch über das Gebäude und haben genaue Aufnahmen gemacht. Auch Sprengstoffexperten waren hier. Die Frage ist, wo und warum das Feuer ausgebrochen ist. Bilder der Videoüberwachung auf dem Dach und im Inneren werden ausgewertet. Nach ersten Sichtungen sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft 50 Hertz, Stefan Kapferer.
Nach derzeitigem Stand ist klar, dass niemand in die Anlage eingedrungen ist, in das Umspannwerk. Also die Einbruchmeldeanlage hat nicht ausgelöst. Die zeitlichen Abläufe deuten eher auf einen technischen Defekt hin, aber selbstverständlich werden wir gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden das noch weiter aufklären. Ganz wichtig ist, es hat keinerlei Versorgungsausfall gegeben. Das heißt, die Stromversorgung der Stadt Berlin war die ganze Zeit gesichert und ist es natürlich auch derzeit.
Eine Stromleitung sei beschädigt worden, der Strom konnte aber durch eine zweite fließen. Am Morgen fielen 90 Ampeln in Berlin aus, unter anderem in der Nähe des Umspannwerkes am Tiergartentunnel. Vom Betreiber Stromnetz Berlin hieß es dazu, es sei theoretisch möglich, dass die Ampelausfälle mit dem Brand zu tun haben, weil für Millisekunden die Spannung im Netz abgefallen sei. Der Vorfall werde aber noch geprüft.
Zum Brand in einem Umspannwerk in Berlin-Tiergarten war das rbb24-Reporterin Juliane Kowolik.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Von Andrea Schneider und Ina Tschitschikowski. Die eine musste gerade ihren Buchladen schließen. Die andere besitzt ein Haus, das sie selbst nicht braucht. Und anstatt die Immobilie meistbietend zu verkaufen, bietet Petra Rothe diese der Buchhändlerin Melanie Brauchler günstig an. Für ein Projekt, an das beide ganz fest glauben. Beim Treffen im Haus wird alles gemeinsam besprochen.
Und hier wird gelesen. Genau, hier wird der Vorleser sitzen, dann natürlich wieder auf dem ursprünglichen Sessel, nicht auf dem provisorischen, weil es muss schon der sein von früher.
Noch sind die Bücherregale nur mit Kreide an die Wand gemalt. Doch spätestens Anfang des kommenden Jahres soll es hier in Wandlitz eine Buchhandlung mit einem Kulturcafé geben. Petra Rothe stellt dafür ihr Haus zur Verfügung.
Vor allen Dingen, dass dieses Haus wieder leben kann. Wir waren sehr traurig erstmal. Meine Eltern sind verstorben. Und was wird aus diesem Haus? Ja, und dann gab es so eine Bauchentscheidung. Melanie macht den Buchladen zu und braucht eigentlich eine neue Immobilie. Naja, und da haben wir gesagt, wollen wir ihr das Haus anbieten?
Die alte Buchhandlung lag von hier nur 100 Meter entfernt. Im vergangenen Dezember musste der Laden nach 9 Jahren schließen. Eine Entscheidung, die Melanie Brauchler sehr schwer gefallen ist.
Man verdient einfach nicht genug am Buch, egal wie viel man verkauft. Man muss mit anderen Dingen noch mehr Geld reinbringen und das hat der Laden nicht möglich gemacht. Also der Platz war begrenzt, wir haben keinen Außenbereich, wir haben ganz viele Veranstaltungen gemacht, aber für die Veranstaltungen mussten wir auch immer alles ausräumen und wieder einräumen. Das hat ganz viel Kraft gekostet und trotzdem hat es am Ende nicht gereicht.
Ihre Leidenschaft für Bücher hat die 50-Jährige trotzdem nicht verloren. Und so ist das Haus gegenüber ihres alten Ladens ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann.
Ich habe das Haus betreten, ich kannte es vorher nicht. Tja, da war es dann auch schon wieder vorbei. Schockverliebt in die Treppe, in die Zimmer, in den Charme des Hauses. Und was in dem Moment gleich klar war, verdammt, das wird noch mehr Arbeit, aber ich will das.
Und neben Hausbesitzerin Petra Rothe sind noch viele andere interessiert, dass der Ort wieder eine Buchhandlung erhält.
Das wird eine tolle Sache für Wandlitz und wie viele Leute sich engagieren. Ich bin da total überrascht gewesen. Aber Melanie hat ein tolles Netzwerk. Ja, das wird was.
Damit es wirklich etwas wird, packt jetzt halb Wandlitz an, ehrenamtlich. Dirk steht gerade am Eingangstor und hat sein Werkzeug gleich mitgebracht.
Mir tut es auch sehr weh, dass es den Buchladen nicht mehr gibt. Und wo ich gehört habe, dass was Neues entsteht, habe ich gesagt, wenn Hilfe gebraucht wird, bin ich dabei.
Jugendliche verteilen Flyer in ganz Wandlitz und wieder andere haben Schaufel und Hacke dabei, damit auch der Garten ein Makeover bekommt. Andrea hält Saatgut in der Hand.
Mir ist total wichtig, dass es einfach wieder ein Zentrum hier in Wandlitz gibt, wo nicht nur ein Buchladen ist, sondern wo man sich treffen kann, wo Lesungen stattfinden für ein Miteinander.
Melanie Brauchler koordiniert die vielen freiwilligen Helfer.
Heute ist der Plan, draußen am Zaun eine Bepflanzung anzubringen und in der Küche Fliesen abzuklopfen als Vorbereitungsarbeit für den Elektriker.
Viele Spenden für das Projekt, zum Beispiel Werkzeuge oder Pflanzen für den Garten. Im Kulturcafé sollen sich Menschen unkompliziert treffen können. Auch Filmabende oder Konzerte sind geplant. Zur Finanzierung des Umbaus läuft eine Spendenaktion, bei der bislang 16.000 Euro zusammengekommen sind. Und Miete muss Buchhändlerin Melanie Brauchler erst zahlen, wenn der Laden läuft.
Die Buchhandlung wird etwas kleiner werden. Sie wird sozusagen sich selber tragen müssen, muss aber keinen Gewinn mehr abwerfen. Und Gewinn soll das Café dann erwirtschaften. Es will hier niemand reich werden. Es soll überleben. Und das ist ja heutzutage schon schwer genug.
Ein Kulturcafé für Wandlitz. Da sind sich hier alle sicher. Gemeinsam werden sie es schaffen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, auch zum Abonnieren als Podcast in ARD Sounds.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.